Die Ermordung und dann die Beerdigung von Charlie Kirk sind erst wenige Tage alt. Also die Ermordung war vor, das müssten jetzt ungefähr 10 Tage gewesen sein. Jetzt die Trauerfeier, bei der über 100.000 Menschen erschienen sind. Das ist wie ein Staatsakt in Amerika. Ich weiß nicht mal, ob bei einem Präsidenten so viele Leute erscheinen würden. Man muss sich das mal in Gedanken auch vorstellen. Man sagt ja vor dem Stadion, wir können es gerade mal einblenden, was im Stadion passiert ist. Vor dem Stadion nochmal geschätzt weitere 150.000 Menschen. Wir wollen heute aber mal aufarbeiten, was ist denn eigentlich in der Medienwelt passiert? Und zwar nicht nur international, sondern gerade auch mit Fokus auf Deutschland. Wie haben die darauf reagiert, wenn jemand erschossen wird, den sie so nicht leiden können, weil er eben nicht dem extrem linken Lager angehört, um es mal ganz deutlich zu sagen. Darum geht es heute. Haben wir ein Problem mit linksextremistischen Meinungen, die den Tod verherrlichen, von einer rechtskonservativen Persönlichkeit, die ja als Ikone jetzt gilt in Amerika? Darüber sprechen wir heute in unserem Podcast Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiara Schosseinpur. Kian, lass uns das gerne mal durchgehen, was denn so die Meinungen sind, nachdem Charlie Kirk ermordet wurde.
Ja, ich grüße dich, Philipp. Ich grüße alle Podcast-Hörer. Ich muss persönlich sagen, ich war sehr überrascht. Ich war sehr schockiert, teilweise von den Kommentaren, die man so auf Twitter gelesen hat, von den ein oder anderen Personen, die den Tod von ihm gefeiert haben, einfach weil sie entgegengesetzter Meinung sind. Jetzt muss man fairerweise sagen, Idioten im Internet gibt es immer, die irgendeine Scheiße labern. Aber dass wir teilweise in den deutschen Medien von Personen, die dann nicht anonym irgendwas auf Twitter posten, sondern wirklich halt mit ihrem Gesicht öffentlich die Meinung vertreten, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, oder es runterreden. Quasi so, ja, wie soll ich das sagen? Nicht, wenn du es nicht extrem verurteilst, dass jemand, der einfach nur seine Meinung bespricht, offen in Debatten Opfer eines Attentats wird, dann stellst du dich zwar nicht auf die Seite des Attentäters, indem du sagst direkt, oh ja, das finde ich gut, aber durch dieses Nicht-Verurteilen lässt du so Raum offen dafür, dass Leute, die die Meinung von diesem Typen das nicht gut finden, dann plötzlich dann die Meinung vertreten, ja, das ist ja eigentlich ganz in Ordnung, das ist ja okay. Und wenn das teilweise von Medien kommt, die von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert werden oder von Menschen kommt, die von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert werden, dann ist das doch, finde ich, sehr, sehr kritisch zu betrachten. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir schauen uns mal einfach ganz neutral an, was haben denn unsere Medien, vor allem durch die Öffentlich-Rechtlichen, dazu gesagt? Und wie du schon gesagt hast, lass uns auch mal ein bisschen über die Trauerfeier reden, denn auch die war ja an sich, könnte man sagen, ein Ereignis in den USA. Es waren über 70.000 Menschen, knapp 100.000. Es waren auch sehr viele prominente Menschen da. Beispielsweise Donald Trump war da, der hatte eine Abschlussrede. JD Vance war da. Elon Musk war auch teilweise da, der auch zeitweise neben Donald Trump saß, wo es dann ganz viel Spekulation drum gab, was die zwei beredet haben, weil die haben sich ja öffentlich seit dem Drama zwischen beiden, seit dem Skandal, wo Elon Musk ihm vorgeworfen hat, dass er auf der Epstein-Liste steht und deswegen die Epstein-Liste nicht veröffentlichen will, dann hat Elon Musk seine eigene Partei gegründet, die er jetzt auch irgendwie wieder fallen gelassen hat. Also ich weiß nicht, da ist ja sehr viel Drama zwischen den beiden gewesen, dass sie sich jetzt wieder das erste Mal öffentlich gesehen haben. Das ist auch noch mal etwas, worüber wir sprechen können. Aber lass uns ruhig erstmal damit anfangen, Philipp. Was haben denn unsere deutschen Medien zu Charlie Kirks Tod gesagt?
Ja, also ich möchte vielleicht, das triggert mich jetzt, Kian, einen Punkt noch kurz sagen, weil du das gerade angesprochen hast auf der Epstein-Liste. Fakt ist, einen Tag bevor Charlie Kirk ermordet wurde, wurde ja abgestimmt, ob die Epstein-Liste veröffentlicht werden soll. Und die Republikaner, also die Partei von Donald Trump, die gesagt haben, wir werden die Liste veröffentlichen, wir werden endlich beweisen können, wer in den pädophilen Sumpf verstrickt ist, wer diese widerlichen Menschen sind, die mit Jeffrey Epstein auf die Insel gegangen sind. Wir werden das veröffentlichen. Sobald ich Präsident bin, wird die Liste rausgelassen. Und was ist jetzt passiert? Medienecho zum Attentat von Kirk ist so groß gewesen, dass die Meldung, dass die Republikaner unisono dagegen gestimmt haben. Also die Partei von Donald Trump, das muss man fairerweise jetzt auch mal sagen, ja, die haben unisono dagegen gestimmt. Deswegen wird die Epstein-Akte nicht veröffentlicht oder die Akten nicht veröffentlicht werden, weil eben dann diese große Meldung, also das ist untergegangen, weil eben die große Meldung kam, dann Charlie Kirk ermordet worden. Und dann wurde das so unter den Teppich gekehrt, will ja auch keiner mehr darüber reden. Ich sage ganz klar, weil sie alle verstrickt sind. Ja, und das wollte ich nur noch mal kurz dazu sagen. Aber Kian, ja, du sagtest Medien, wie haben die Medien reagiert? Wir können mal einen Zusammenschnitt einblenden, damit die Leute mal einen Eindruck bekommen. Da sieht man eine Dunja Hayali, aber auch weitere Leute, wie sie darauf reagiert haben. Wir zeigen es euch gerade mal.
Dass es nun Gruppen gibt, die seinen Tod feiern, ist mit nichts zu rechtfertigen. Auch nicht mit seinen oftmals abscheulichen, rassistischen, sexistischen und menschenfeindlichen Aussagen.
Er hat gesagt beispielsweise, dass Homosexuelle gesteinigt werden müssten. Er hat gesagt, die Frau muss sich dem Mann unterwerfen. Er hat gesagt, dass Schwarze die Positionen der Weißen wegnehmen wegen dieser Politik der Demokraten der vergangenen Jahre. Er hat gesagt, wenn man in einem Flugzeug sitzt mit einem schwarzen Piloten, muss man Angst haben.
Und ich finde, man freut sich niemals über den Tod von irgendjemandem, aber man muss auch an der Stelle kein Mitleid oder keinen Respekt vor dieser Person haben.
Es ging vor allem um eine Frage, darf man das jetzt lustig oder ironisch finden, dass sich erstens Waffenfreaks jetzt gegenseitig erschießen? Ich bin hier, um Streit zu schlichten und ich mache natürlich keine Witze darüber, denn mein Job ist alles für mich. Charlie Kirk war tatsächlich rassistisch, transfeindlich und hatte zu jedem gesellschaftlichen Thema die menschenfeindlichste Meinung, mit der Millionen vor allem junge Leute angesteckt hat. Aber hey, er war auch Familienvater.
Ich kann verstehen, dass gerade seine Position, die ich in weiten Teilen ehrlich gesagt auch zu radikal, zu rassistisch und menschenfeindlich finde, und also einfach menschenverachtend, aber Gewalt kann ja keine Lösung sein. Man muss kein Mitgefühl und mein Mitleid haben, aber dann kann man an der Stelle, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, einfach auch mal kurz die Klappe halten und sich vielleicht gar nicht äußern.
Er ist ja ermordet worden.
Ja, von einem anderen Republikaner. Und das ist
problematisch. Sich, dass man das betrauen kann, wenn jemand ermordet wurde?
Ich weiß nicht, ob das jetzt die Person ist, wo man sagt, oh, er war so ein Guter und er war so ein Rechtskonservativer. Nee, der war schon sehr problematisch. Aber wie gesagt, das muss man halt wissen, wen man da eine Bühne bietet.
Er hat Dinge gesagt, wie dass Homosexuelle gesteinigt werden müssen. Er hat Dinge gesagt, wie Schwarze nehmen den Weißen die Jobs weg. Und man kann einem Piloten, der schwarz ist, nicht trauen, wenn man ins Flugzeug steigt.
Ich wünsche seiner Frau, die jetzt eine nationalistische Bewegung weiterführen wird und seinen Kindern, die ohne Vater aufwachsen werden, der Abtreibung genauso schlimm wie den Holocaust findet, alles erdenklich gut und mein herzliches Beileid.
Ja, und Leute, es ist ja nicht nur so, dass, ich meine, man kann ja auch seine Abneigung verbal ausdrücken. Das ist völlig in Ordnung. Das Problem ist, dass oft, und jetzt sprechen wir vom deutschen Fernsehen, glattweg gelogen wurde. Wir sprechen von kompletten Lügen. Also Dinge behauptet, der war so und so, der war ein Frauenhasser, der hat gewollt, dass Schwule gesteinigt werden. Das ist eine glatte Lüge, die wurde jetzt auch mehrfach schon widerlegt. Das hat der nie gesagt. Das ist dieser Elmar Tewesen gewesen. Wir haben uns die ganzen Kommentare rausgeholt. Ihr sollt es auch wirklich wissen. Leute, teilt dieses Video gerne, kommentiert es. So helft ihr dem YouTube-Algorithmus, das an möglichst viele Leute rauszutragen. Denn ich finde, das ist schon eine wichtige Sache. Wenn so nach dem Tod eines Menschen so viel Dreck über ihn gekippt wird und dann erfahren wir aber, dass vieles von denen frei erfunden ist, einfach, sie haben es sich aus dem Arsch rausgezogen. Sie haben es sich in einem Fiebertraum einfallen lassen. Dinge, die der Mann niemals gesagt hat. Dann haben wir schon eine moralische Obligation, das auch bekannt zu machen. Deswegen machen wir auch den Podcast hier heute und darüber zu sprechen, weil es halt einfach kompletter Bullshit ist, der hier passiert ist. Und wir sehen ja auch eine Dünya Hayali, die ja sich mehrmals zu Wort gemeldet hat und das, ich will nicht sagen gefeiert hat, aber schon sehr, sehr grenzwertig. Die ist danach stark kritisiert worden. Und dann hat sie sich selbst als Opfer dargestellt. Nicht etwa Charlie Kirk, der eine Kugel in den Hals gekriegt hat, dessen Familie jetzt ohne Ehemann klarkommen muss, ohne Vater. Nicht der ist das Opfer. Nein, nein, sie ist das Opfer. Sie zieht sich jetzt zurück aus Social Media, weil sie so negativ angegangen worden ist nach dem ganzen Scheiß, den sie über Charlie Kirk erzählt hat. Ja? Und wir haben ja auch den ZDF-Korrespondenten Elmar Tewesen. Er kritisierte Kirk, wie ich schon gesagt habe, und legte ihm zudem Aussagen in den Mund, die er so noch nie getroffen hat. Zum Beispiel, dass man Homosexuelle steinigen solle. Ich kann dazu auch sagen, ich habe schon viele Reden von, also viele Debates gehört, wo er debattiert hat. Er hat sich dort ausdrücklich auch homosexuelle Männer in Schutz genommen, ja, weil da gab es sehr, sehr rechte Leute, die gesagt haben, hey, du bist doch auch Christ, wie kannst du sowas dulden, das ist widerlich und so. Und die hat er ausdrücklich in Schutz genommen. Es ist also das Gegenteil von einem homophoben Hetzer. Und wir haben hier einige Kommentare. Kian, ich würde sagen, wir tun uns mal gegenseitig ablösen. Also ich fange jetzt mal an, und zwar mit der Nachricht vom Ex-US-Botschafter Richard Grenell. Der hatte auf diese verbale Entgleisung von diesem Elmar Theewesen Folgendes geschrieben. Zitat: Dieser radikale linke Deutsche ruft immer wieder zu Gewalt gegen Menschen auf, mit denen er politisch nicht übereinstimmt. Er gibt sich in Washington DC als Journalist aus, sein Visum sollte widerrufen werden. Für solche Aufwiegler ist in Amerika kein Platz.
Ich weiß jetzt nicht, was ich zu diesem Elmar Theewesen sagen soll, Philipp. Ich kenne den nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er ZDF-Korrespondent ist und dass er Falschwahrheiten über die Aussagen von Charlie Kirk verbreitet hat, wie beispielsweise, dass er eben Homosexuelle sollen gesteinigt werden. Das ist halt einfach schade, dass, wenn das stimmt und diese Person so krasse Falschbehauptungen aus dem Nichts aufstellt, dass dann wahrscheinlich eine Person ist, die dann aus dem Kontext gegriffen kurze Clips von Charlie Kirk irgendwo mal gesehen hat, sich dann wieder, so wie wir es ja kennen in der heutigen Zeit, eine ganze Persönlichkeit draus bildet in seiner Meinung und denkt, diesen Menschen dann zu kennen und kategorisieren und abstufen zu können. So funktioniert das ja heutzutage. Man sieht einen Clip und ergänzt sich dann aus diesem einen kurzen, aus dem Kontext gegriffenen Clip, oh, das ist so eine Person und deswegen mag ich die nicht und die vertritt bestimmt auch solche Meinungen. Und das Traurige daran ist halt, dass das dann von jemandem kommt, der finanziert durch die Öffentlich-Rechtlichen, ZDF-Korrespondent, ein Journalist ist, der dann wahrscheinlich nochmal eine deutlich größere, was heißt wahrscheinlich, der hat eine deutlich größere Sorgfaltspflicht dahingehend, wie er seine Recherche betreibt gegenüber Menschen. So, aber schauen wir mal weiter. Die Heute-Journal-Moderatorin Marietta Slomka, auch wieder von den Öffentlich-Rechtlichen, hat Folgendes gesagt, Zitat, das, was derzeit meinen Kollegen Dunja Hayali und Elmar Theewesen widerfährt, dürfte zum Teil auch eine orchestrierte Kampagne sein. In den digitalen Kloaken genügt es ja, jemanden zu markieren und dann wird das zum Selbstläufer. In rechtsfreien Räumen, denen sich bislang keine Kraft entgegenstellt. Also ich weiß nicht, was sie jetzt damit meint. Geht sie jetzt darum, dass man Menschen zensieren soll oder was? Weil sie abgefuckt sind?
Nee, sie beschweren sich, dass der Wind sich auch immer stärker dreht. Ich meine, das muss man ja jetzt auch mal sehen. Du konntest ja diesen Müll über Menschen kippen, vor ein paar Jahren noch unwidersprochen. Aber dass sich die gesamte politische Landschaft auch in Deutschland gedreht hat, dass eben vieles, was früher als Verschwörungstheorie galt, heute keine Theorie mehr, sondern Realität ist. Deswegen weht der Wind jetzt auch ganz anders und die Leute setzen sich zur Wehr und sagen, hey, warum lügt ihr hier? Warum lügt eine Dunja Hayali und behauptet, der Mann wäre ein Frauenfeind gewesen? Was für ein Bullshit. Der hat die christlichen Werte vertreten, der hat seine Frau geliebt, seine Familie geliebt, hat sich für Familienwerte eingesetzt. Das ist ein konservativer Mensch, also er hat die Werte, die andere Leute noch vor 20 Jahren gehabt haben. Was anderes bedeutet es nicht, ja? Und dann heißt es plötzlich immer so die gleichen Vorwürfe. Rassist, der ist kein Rassist, der wird von sehr vielen schwarzen Leuten absolut verehrt. Nicht nur geschätzt, verehrt. Ja, und die sollten ja wissen, wenn einer ein Rassist ist. Glaubst du, die würden also einen Rassisten, der sie verachtet, verehren? Ganz sicher nicht. Wir werden es auch nachher noch sehen. Ihr werdet es gleich sehen, welche Schwarzen beispielsweise angegriffen worden sind, weil sie sich positiv gegenüber Charlie Kirk geäußert haben. Und da jetzt eben
dieser... Ich merke schon, Philipp. Sorry. Ja. Du nimmst das sehr emotional auf. Also ich sage dir Folgendes. Ich stimme dem, was du gesagt hast, absolut zu. Das, was du am Anfang gesagt hast. Der Wind dreht sich. Die Leute gucken nicht mehr einfach nur Tagesschau und kopieren die Meinung eins zu eins, sondern es gibt unendlich viele alternative Medien. Man kann unabhängig sich eine Meinung bilden und übernimmt das nicht einfach mal mehr so. Und denen missfällt dann jetzt, dass die Leute das nicht einfach so übernehmen und werfen dann in den Raum, dass es eine orchestrierte Kampagne ist, wenn Leute dem widersprechen, was halt lächerlich ist. Was halt wirklich, es ist einfach lächerlich, das ist einfach Realitätsverlust. Wenn ihr Dinge so verzerrt von der Realität versucht, den Leuten nicht nur darzustellen, sondern quasi einzuprügeln, dass sie diese Meinung übernehmen und sie es dann nicht akzeptieren und gegenkritisieren, dann ist es keine Verschwörungstheorie einer orchestrierten Kampagne, sondern die Leute haben halt ihre Meinung und ihr habt eure Meinung und eure Meinung ist halt einfach nicht mehr das, was die Mehrheit so sieht. Punkt.
so ist es. Und jetzt kommen wir gleich mal zu meinem absoluten Favorit in dieser ganzen Diskussion, Leute. Kian, du kannst auch mal auf die Quelle dann klicken, du musst dir das wirklich angucken, wir blenden das Bild auch ein von ihm. Der freie Autor Simon Sahner, der unter anderem für Zeit Online und die Taz schreibt, sowie regelmäßiger Gast bei einem Podcast des DLF Kultur ist, postete, Zitat: Wann schmeißt Borussia Dortmund eigentlich endlich Felix Felix Mecha raus? Oder muss er erst ein Tor mit Hitlergruß feiern? What? Hitlergruß? Was muss denn das für ein Nazi sein? Und jetzt blenden wir mal bitte das Bild ein. Ja, der Mann kommt aus Afrika. Und zwar aus Zentralafrika, also ursprünglich. Er hat schwarze Hautfarbe. Wie zum Fuck kann man sowas überhaupt mit dem Hitlergruß gleichsetzen? Was hat er angetan, dieser Nazi? Schauen wir uns das mal seinen Post an. Er hat Folgendes gepostet: Ruhe in Frieden bei Gott, so ein trauriger Tag. Das hat er gesagt, nachdem Charlie Kirk erschossen worden ist. Daran siehst du, wie die abgehen. Selbst ein Mann mit schwarzer Hautfarbe, den du wohl wirklich nicht irgendwo in eine Nazi-Richtung verorten kannst, wird aber genauso angegriffen wie quasi einer von uns jetzt als Weißer, dem man auch sagt, okay, schnell, komm, diffamiere ihn irgendwie mit einem Nazi-Vergleich. Ja? Muss er erst ein Tor mit einem Hitlergruß feiern? Was hat das mit irgendwas zu tun? Bloß weil er einen Menschen betrauert, den ihr verachtet. Und dann nutzt ihr das, um einen Schwarzen als Nazi darzustellen. Da siehst du, wie geisteskrank diese Leute sind. Die sind wirklich, also man muss sagen, die sind nicht mehr ganz dicht.
Also du hast es jetzt wieder sehr emotional aufgegriffen, Philipp, was ich nachvollziehen kann.
Ja, aber
so, ich habe es erstmal nicht verstanden. Also dieser Fußballer, den ich auch leider nicht kenne, aber er scheint Nationalspieler zu sein, der, wie du sagst, aus Afrika ursprünglich kommt und ja, wie auch immer, der hat gepostet, nachdem Charlie Kirk gestorben ist, Ruhe und Frieden bei Gott, so ein trauriger Tag, und hat dann später nochmal geschrieben, möge der Herr der Familie Kirk in dieser Zeit mit besonderer Gnade beistehen, Jesus ist der wahre Weg zu Frieden und Liebe. Ich meine, alleine daran erkennt man ja, unabhängig davon, dass es vollkommen in Ordnung ist und normal sein sollte, jemandem, der ermordet wurde, der einfach nur debattiert hat, seine Solidarität zu wünschen oder seiner Familie die Solidarität zu wünschen bei seinem Tod, dass das in Ordnung ist, aber wir sehen ja, dass er das wahrscheinlich aus dem Zweck heraus gemacht hat, weil er auch Christ ist. Also so wirkt das für mich, dass es wahrscheinlich ja, daher also
ist
kommt.
Es, er ist einfach, es ist
genau,
ein
Glaubensbruder. Genau, also Glaubensbruder.
Ich habe jetzt auch gerade mal nachgeschaut.
Und er ist Christ.
Dass wir das richtig sagen. Der Felix Mecha hat eine deutsche Mutter und einen nigerianischen Vater. Ja, er ist in Hamburg geboren. Also der ist Deutscher, aber ein Teil seines Ursprungs, sein Vater, kommt aus Nigeria. Ja. Also auch hier nochmal, ich glaube nicht, dass man dem irgendwie nachsagen kann, aber auch da gibt's keine Grenzen mehr. Das ist nämlich die Verbreitung von Hass, dass du wirklich mit deiner Nazi-Keule aber auch wirklich jeden ins Ziel nimmst. Das ist, ich finde das schon krass, wie weit das bei uns jetzt im Jahr 2025 schon geht, dass alles und jeden, es gibt keine Grenzen mehr, es gibt niemanden mehr, der wird irgendwie, wo man sagt, nee, damit machen wir uns jetzt aber wirklich zu lächerlich, wenn wir den mit einem Nazi-Vergleich belegen. Ja, völlig egal. Auch der Mann, dessen Vater aus Nigeria kommt, da kommen dann solche Schlagzeilen rein. Das ist schon
einfach Clown. Also da würde ich einfach den Clown-Emoji bei diesem Simon Sahner, würde ich diesen Clown-Emoji einfach nur posten drunter und ein Lach-Emoji, wie er sowas ernst meinen kann. Was hat das denn damit zu tun? Ich finde es aber auch ein bisschen lächerlich, dass der Verein jetzt geschrieben hat, sie wollen die Angelegenheit intern aufarbeiten und das Gespräch mit dem Profi suchen. Was? Jungs, was redet ihr da? Was ist? Also das ist wirklich so diese Definition von, ich will jetzt nicht sagen deutsch, aber dieses, wir müssen jetzt einen Stuhlkreis bilden und uns damit beschäftigen, was er gepostet hat auf seinem Instagram. Was ist, habt ihr nichts Besseres zu tun? Warum muss es da ein Statement geben, dieses so, möchte gern politisch korrekte, oh, wir müssen da jetzt das intern aufarbeiten. Also finde ich super lächerlich.
So ist es, ja. Ja, und dann kommen wir jetzt in die ganz ekligen Sachen rein. Das ist zum Beispiel Jürgen Kasseck, ehemaliger Vorsitzender der sächsischen Grünen. What else? an all die Kirk-Fans da draußen, follow your leaders, also folgt ihm in den Tod. Das ist aber eigentlich nicht das Krasseste, was er gepostet hat. Und dieser Post ist aufgrund lokaler Gesetze aktuell in Deutschland nicht mehr zu sehen. Er hat aber zuvor noch Folgendes gesagt. Zuvor teilte er ein Bild von einem Banner mit der Aufschrift »Kein Trauern um Faschisten«, jetzt ist der Charlie Kirk schon Faschist, logischerweise, »Rest in Piss, Charlie Kirk«. Also Ruhe in deiner Pisse oder Ruhe in Pisse, Charlie Kirk. Und kommentierte dazu, auch in Leipzig wird inzwischen in angemessener Art und Weise an Kirk gedacht. Ja, das sind halt, ich meine, okay, das ist einer von zahllosen Linksextremisten bei den Grünen, der ja selber jetzt den Grünen schon wiederum zu extrem war. Deswegen haben sie eher gesagt, mein Jutster, geh doch mal woanders hin.
Und das, ist das da passiert? Schon, also ich weiß es halt nicht. Ich finde, solche Aussagen sind ja ganz eindeutig linksextrem, die sogar in eine gewaltbereite Richtung gehen.
Absolut.
Da finde ich es dann halt überraschend oder krass, dass der Verfassungsschutz sowas dann nicht als linksextrem offiziell klassifiziert, soweit ich weiß. Ich glaube, weder er noch die sächsischen Grünen sind irgendwie offiziell als linksextrem kategorisiert, obwohl sowas halt wirklich, also da muss man wirklich blind und taube sein, dass man sagt, sowas ist nicht extrem und dementsprechend dann extremistisch in der linken Richtung, obviously.
Ja. Also hier gibt es einen ganzen eigenen Artikel darüber auch, wie der Mann, der Kasek, war von Dezember 2014 bis Ende März 2018 Vorsitzender. Ja? Er war der Vorsitzende der Grünen in Sachsen in einer Doppelspitze und wollte auch über den März hinaus die Rolle weiter bekleiden, weil er sich aber zu einseitig um das Thema Rechtsextremismus kümmerte. Ja klar, wenn du natürlich hinter jeder Ecke eine Horde von Neonazis erwartest und dabei andere Themen vernachlässigte, unterlag er bei der Wahl seinem Parteifreund Norman Folger. Und dann entzog ihm seine Partei zunächst wegen grenzüberschreitenden Verhaltens die Unterstützung, bis dies von einem internen Parteigericht gekippt wurde. Auch da ist es schon immer wieder spannend, wenn du siehst, es gibt ja zahlreiche Politiker der AfD, die hatten verbale Entgleisungen, die haben also wirklich irgendeinen, keine Ahnung, rassistischen Scheiß gelabert, zack, rausgeschmissen aus der Partei, sofort. Bei den Typen aber, das ist ein Sammelsurium an Extremisten. Ja, die zu Gewalt aufrufen, die dann mal gerne bei der Antifa dabei sind, komplett in Schwarz gemummt, um dann ihren Lieblingsslogan Deutschland verrecke und Deutschland du mieses Stück Scheiße rauszuposaunen. Davon gibt es ja unzählige dieser Leute. Ich finde das deswegen immer krass.
Also der Typ ist immer noch bei den Grünen oder wie?
Ja, klar. Ja, das wurde gekippt dann. Sie wollten ihn loswerden. Das hat man dann gekippt. Ich mache mal gerade weiter. Also wir hatten am Anfang eher so die lockeren Kommentare gebracht. ARD-Kabarettist Florian Schröder. Zitat, diese lebensmüden Konservativen wirken wie Leute, die wahrscheinlich auch geweint hätten, wenn das Stauffenberg-Attentat geklappt hätte. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, dass die Konservativen, die sie ja in Wahrheit, das ist ja so nur ein Witzbegriff, sondern in Wahrheit sind das alles Nazis, müssen sie ja sein, denn die hätten geweint, wenn im Zweiten Weltkrieg der Graf von Stauffenberg, also ich glaube, er hieß Klaus von Stauffenberg, ich bin nicht ganz sicher, wenn dem sein Attentat in der Wolfschanze geklappt hätte, also sprich, wenn er den Hitler getötet hätte, dann hätten diese Leute geweint. Damit rückt er sie ja direkt hin und sagt, das sind alles Nazis. Ja? Und zwar die Nazis von damals aus dem Dritten Reich. Das ist wirklich... Und da wird eben alles kehren, da wird alles in einen Topf geworfen. Das ist ja das, was sie gemacht haben. Sie haben große Teile der Bevölkerung gegen sie aufgebracht, weil alles und jeder ist Nazi. Ja? Das ist ja eigentlich so eine krasse Beleidigung, wenn du so einen schwerwiegenden Begriff einfach gegen jeden schleuderst, auf den du keinen Bock hast. Ja? Und das ist ja das ist der Zustand, bei dem wir angekommen sind jetzt in 2025.
Das finde ich ganz gut, das hat der britische Telegraph, hat das gut betitelt, der nämlich Folgendes gesagt, Zitat, die Reaktion Deutschlands auf die Ermordung von Charlie Kirk war mehr als beunruhigend. Die arrogante und engstirnige Medienelite des Landes versteht nicht, was Demokratie ist.
So sieht's aus,
ja. Das finde ich ist eine sehr, 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 sehr gute Zusammenfassung. Weiter steht im Artikel, dies ist ein Zeichen dafür, wie weit sich der politische Mainstream in Deutschland nach links bewegt hat. Es reicht nicht mehr aus, sich seinen Gegnern zu widersetzen. Sie müssen delegitimiert, entmenschlicht und nicht als irrende Bürger, sondern als moralisch Ausgestoßene behandelt werden. Genau das, was hier passiert. Konservative sind nicht mehr einfach nur im Unrecht, sie sind böse, ja sogar Faschisten. Und wenn sie böse sind, dann ist es auch egal, was mit ihnen geschieht. Eine Gesellschaft, die nicht einmal innehalten kann, um einen Mann zu trauern, der sich der Meinungsfreiheit verschrieben hat, hat ihre moralische Orientierung verloren. Sehr gut zusammengefasst.
Das ist schon krass, oder Kian, wenn du dir das überlegst. Ich meine, du könntest sagen, okay, J.D. Vance in Amerika, das ist ja für diese Leute auch wieder, die sind alle rechtsradikal. Okay, der sagt das jetzt, der ist whatever pro AfD und kritisiert die Bundesregierung, sagt, ihnen fehlt es am demokratischen Grundverständnis. Jetzt könntest du sagen, ja, das kommt voll aus der rechten Ecke. Aber der britische Telegraph, der uns das auch sagt, und du kannst es Medien auf der ganzen Welt, die uns sagen, was in Deutschland abläuft, von denen, die sagen, sie sind die Gralshüter der Demokratie, sie wollen die Demokratie bewahren, aber die Partei, die jetzt aktuell gerade die größte Partei in Deutschland ist nach Stimmen, ne? Sie nennt sich AfD, die größte Partei nach Stimmen jetzt gerade, die muss verboten werden, weil die wollen die Demokratie abschaffen, während wir es machen. Während uns die ganze Welt vorwirft, dass wir es machen, wollen wir eine andere Partei abschaffen. Daran siehst du, es ist wirklich der Grabenkampf, und das ist so eine Problematik, wo ich sagen muss, ich finde dann, wenn du so willst, ich bin echt stolz auf die Leute in Amerika unten, wie ruhig sie da jetzt geblieben sind. Da gibt's auch einen guten Post von Georg Pazderski, der hat Folgendes geschrieben. Der Unterschied, George Floyd stirbt bei einer Festnahme, Bürgerkrieg. Sachschäden über 2 Milliarden Dollar, 200 Bundesgebäude beschädigt, über 2000 Polizisten verletzt und, das hätte ich auch nicht gedacht, 25 Amerikaner getötet. Damals, ihr erinnert euch noch, ich kann mich noch gut daran erinnern, die Bilder aus Manhattan, wo, ich beschreibe sie jetzt nicht, können sich die meisten noch daran erinnern, was das für Leute waren, wer es war. Die Rioters mit Rolex-Boxen, ja, von den Rolex-Uhren, da hatten sie gerade den Rolex-Laden auf der Madison Avenue oder auf der Fifth Avenue, ich weiß nicht mehr genau, hatten sie den gerade geplündert, ja, das waren die Proteste, weil der George Floyd gestorben ist, da hatten sie die geplündert und da sind die mit den Rolex-Boxen so bis zum Hals runden sind sie rausgerannt, ja. Und das weiß ich noch, wie alles angezündet wurde, ihre Fellow Americans, also ihre eigenen Bürger, denen ihre Geschäfte haben sie angezündet. So, und jetzt haben wir eine Ikone der Rechtskonservativen. George Floyd war ja nicht mal eine Ikone. Das war einfach ein Typ. Ja? Jetzt haben wir eine Ikone, den sie erschossen haben. Was ist passiert? Friedliche Mahnwachen, Gebete, null Unruhen, null Plünderungen, null Verletzte, null Sachschaden, null Amerikaner getötet. Na, wenn wir das jetzt uns mal anschauen, die Behauptung immer, die Gefahr kommt von rechts. Jetzt haben wir hier einen Rechten. Und zwar einer der beliebtesten in Amerika. Die Rechten hätten aus ihrer Sicht heraus also jeden Grund, mal genauso Rambazamba zu machen und in der Denke, wenn du das so nachvollziehen möchtest, so abzugehen wie die Linken, machen sie aber nicht. Obwohl ihnen genau das vorgeworfen wird, was die politische Linke grundsätzlich macht, wenn sowas passiert. Sie brennen erstmal eine halbe Stadt nieder. Um danach wieder zu sagen, die anderen sind aber die, die gefährlich sind. Und ich finde, das kann man jetzt gerade, wenn ihr das mal selber reflektiert, habt ihr irgendwas gehört von schweren Ausschreitungen oder sonst irgendwas? Gar nichts in Amerika gerade.
Ja, das ist auch etwas, was ich ja im letzten Podcast, wo wir über Charlie Kirk gesprochen haben, vermerkt habe, dass ich auch das Gefühl kriege, subjektiv, dass das einfach diese linksextreme Gewalt deutlich realer ist als die rechtsextreme Gewalt. Wobei man halt sagen muss, dass die Statistiken dann aber wieder was anderes zeigen. Ich weiß nicht, ich würde jetzt zum Beispiel keinen Vergleich zu den George Floyd-Protesten finden, weil ich auch wahrscheinlich nicht gesagt hätte, dass es nur Links-Proteste waren, sondern es war ja gegen die Polizei grundsätzlich. Aber wenn man so rechtsrichtungsmäßig Rechtsproteste, die gewalttätig irgendwie wohl geendet sind, als Beispiel nehmen würde, wäre es wahrscheinlich der Sturm aufs Kapitol, würde ich sagen, oder? Das könnte man ja so als Vergleich nehmen.
Ja, doch.
Aber das war
das
auch nicht so groß wie
das könnte man,
George Floyd.
Es ist natürlich ein anderer Kontext, ja. Das ist quasi, der Kontext ist ein anderer gewesen. Da ist jetzt niemand ermordet worden. Das muss man vielleicht da auch mal zur Einschätzung geben. Aber ja, Fakt ist, auch da gibt es natürlich fairerweise, also Wer sich damit beschäftigt und viele der Videos gesehen hat, wo Protestierende ins Kapitol reingeführt worden sind, da gibt es die Videoaufnahmen, ich habe sie bei Tucker Carlson gesehen, kannst du dir anschauen, die sind reingeführt worden. Danach hieß es, die haben die Türen gesprengt, die ganzen Polizisten, die haben sich zurückgezogen, die waren total verängstigt, gewaltvolle, die haben dieses Ding eingenommen und so weiter. Also da gibt es die einen Bilder, es gibt die anderen. Aber korrekt, man kann sagen, die Stürmung des Kapitols war eine Form des rechten Protestes als Reaktion auf die Wahl damals von Joe Biden.
Und trotzdem muss man sagen, dass sie deutlich kleiner war als die Black Lives Matter Proteste oder George Floyd Proteste, die ja flächendeckend.
Und kürzer auch, ja.
Flächendeckend stattgefunden haben. Sie war aber trotzdem medienwirksam. So, jetzt lass uns noch ein paar andere Meinungen anschauen, beispielsweise Donald Trump, der hat sehr, sehr oft schon etwas zu Charlie Kirk gesagt. Der hat auch, wie gesagt, auf dieser Gedenkenfeier eine Rede gehalten. Es gibt dann diesen einen Kommentar von ihm, der halt immer wieder kritisiert wird, wo er nochmal gefragt wird, wie es ihm nach dem Tod von Charlie Kirk gehe. Und dann sagt er, ja, mir geht's gut. Übrigens, dort drüben sieht man all die Lastwagen, die haben den Bau des neuen Ballsaals begonnen. Also, dass er so quasi das Thema direkt ablenkt, was ich persönlich gar nicht so deute, weil er hat mehrfach davor schon auf Charlie Kirk geantwortet und er hat ja sogar eine Rede gehalten. Also das, finde ich, wurde falsch interpretiert. Dann beispielsweise FBI-Direktor Cash Patel meinte an meinen Freund Charlie Kirk, ruh nun, Bruder, wir halten die Wacht, wir sehen uns in Valhalla. Es gab natürlich auch andere Meinungen. US-Politikerin Ilhan Omar schrieb online, Kirk war ein verwerflicher Mensch, ein stochastischer Terrorist. Mit seinen letzten Worten spuckte er rassistische Dog-Whistles aus. Charlie Kirk war Dr. Frankenstein und sein Monster schoss ihm in den Hals. Also die Behauptung, dass er das selbst verursacht hat. Ja, es gibt viele, viele andere Statements noch. Beispielsweise hat Netanyahu ja auch ein Statement dazu hochgeladen. Charlie Kirk wurde ermordet, weil er die Wahrheit gesagt und die Freiheit verteidigt hat. Als mutiger Freund Israels bekämpfte er Lügen und setzte sich für die jüdisch-christliche Zivilisation ein. Ich habe erst vor 2 Wochen mit ihm gesprochen und ihn nach Israel eingeladen. Leider wird dieser Besuch nun nicht stattfinden. Wir haben einen unglaublichen Menschen verloren. Sein grenzenloser Stolz auf Amerika und sein unerschütterlicher Glaube an die Meinungsfreiheit werden einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ruhe in Frieden, Charlie Kirk. Und er ist tatsächlich sogar auf die Vorwürfe eingegangen, dass Israel was wohl mit dem Mord zu tun haben soll. Er hat Folgendes gesagt, Josef...
Und er selber, ne?
Also
er ist darauf eingegangen, dass ihm vorgeworfen wurde, den Mord in Auftrag gegeben zu haben.
Genau, er ist darauf eingegangen, er hat Folgendes gesagt, Zitat, Josef Goebbels, der Propagandaminister der Nazis, sagte, je größer die Lüge, desto schneller verbreitet sie sich. Jemand hat eine ungeheuerliche Lüge erfunden, dass Israel etwas mit dem schrecklichen Mord an Charlie Kirk zu tun hat. Das ist wahnsinnig, es ist falsch, es ist empörend. Charlie Kirk war ein Gigant, ein einmaliges Talent, das die Freiheit Amerika und unsere gemeinsame jüdisch-christliche Zivilisation verteidigte. Charlie liebte Israel, er liebte das jüdische Volk. Das schrieb er mir in einem Brief, den er mir vor wenigen Monaten schickte. Einer meiner größten Freuden als Christ, sagte er, sei es, mich für Israel einzusetzen.
Also fairerweise, da hat ja auch Candace Owens schon einiges dazu gesagt, dass dieser Brief so nicht nur ein Teil vorgegeben wurde. Also Charlie Kirk wurde angegriffen in den letzten 5 Wochen seines Lebens sehr stark von der jüdischen Lobby auch in Amerika, weil er den Gaza-Konflikt sehr stark, immer stärker kritisiert hat. Das hat er am Anfang nicht gemacht. Da hat er gesagt, er merkt jetzt quasi, was da abgeht. Er geht davon aus, das ist ein Genozid, das ist ein Völkermord. Das ist ihm jetzt immer klarer. Und dann hast du gemerkt, war es plötzlich nicht mehr. Da war er nicht mehr der größte Freund. Jetzt natürlich nach dem Tod versucht jeder, wie soll ich sagen, auch das Ganze ein bisschen... Ich bin vorsichtig, jetzt zu instrumentalisieren zu nennen, weil, aber Kian, ich meine, du hast ja vielleicht auch die Trauerfeier oder Teile der Trauerfeier gesehen. Das war schon neben dem Halleluja-Singen. Seine Frau ist ja da auf die Bühne, hat da eine Rede gehalten. Also, wenn man möchte, könnte man schon davon ausgehen, dass man versucht, jetzt möglichst viel Momentum zu schöpfen aus der Ermordung von Charlie Kirk, um jetzt seine Anhänger zu mobilisieren, um das möglicherweise Zusammenhalt zu schaffen für die Republikaner, um das einfach für die Partei der Republikaner möglichst stark zu nutzen.
Ja, also absolut. Das ist halt, das passiert halt immer in der Politik. Es werden entweder Ereignisse geschaffen, mit denen man, die man irgendwie politisch nutzen kann, oder es passieren einfach Ereignisse, die dann politisch versucht werden, in gewisse Richtungen ausgenutzt zu werden. Aber das ist ja noch was anderes. Du hast gerade noch angesprochen, diese, das haben wir im letzten Podcast, wo wir über Charlie Kirks Tod gesprochen haben, auch kurz angehaucht, die Behauptung, dass Israel irgendwas mit seinem Tod zu tun hat. Ich bin, wie gesagt, nach wie vor absolut der Meinung, dass es Schwachsinn ist. Alleine spieltheoretisch, alleine logisch würdest du niemals jemanden, der jahrzehntelang wirklich prominenter Unterstützer war, der das regelmäßig verteidigt hat und die Spitzenpolitiker aus Israel als langjährige Freunde bezeichnet hat, den würdest du nicht umlegen, weil er kurzfristig vielleicht in den letzten paar Wochen Teile deines Konfliktes kritisiert hat, weil du einfach langfristig viel mehr strategischen Wert mit dieser Person gehabt hättest. Das ist einfach ein, für mich, wie ich finde, eine ganz logische, spieltheoretische Risk-Reward-Kalkulation, die keinen Sinn ergibt und auch viel zu viele Risiken mit sich bürgen würde. Also angenommen, die wären darin involviert, wenn das aufkommen würde, dass sie darin involviert wären. Ich glaube, Israel hat genug Probleme aktuell mit der öffentlichen Meinung und mit Unterstützung von der Öffentlichkeit global. Das ist, ich glaube, dass das Risiko nicht worth it gewesen wäre, selbst wenn man gedacht hätte, dass man da irgendwie einen Nutzen rausziehen kann. Also ich verwerfe diese These absolut und komplett. Ich glaube tatsächlich, dass sie wirklich hier einen Verbündeten in ihnen gesehen haben. Wir können vielleicht, Philipp, hast du das jetzt mitbekommen, was jetzt aufgearbeitet wurde, wer jetzt der Schütze gewesen sein soll?
Also ja, natürlich, der Tyler Robinson. Jedoch stellen sich da einige Fragezeichen auch für mich. Aber da sage ich dir, da müssen wir einen eigenen Podcast machen. Leute, schreibt es mal in die Kommentare rein, wenn ihr das wollt. Da gibt es viele, viele Fragezeichen, wie der sich verhalten hat. Nicht nur das, er hat ja selber nicht gesagt, also Tyler Robinson, der Mann, der beschuldigt wird, der Mörder gewesen zu sein, den man auf dem Dach nicht mit einem Gewehr gesehen hat und so weiter. Da gibt es viele Ungereimtheiten aktuell noch, die nicht klar sind. Der hat kein Geständnis abgelegt. Ja? Ich weiß nicht, was er gesagt hat, weil ich bin nicht dabei, wir sind nicht in der Zelle, in den Befragungen. Aber es gibt auf jeden Fall Ungereimtheiten. Nach dem Mord, wo ist die Mordwaffe and so on, die so noch nicht klar ist. Ja, ich meine, die ganze Sache, ja, guck mal, da ist ja der eine Typ, den sie festgenommen haben, Zinn heißt der mit Nachnamen, mir fällt der Vorname gerade nicht ein. Ganz, ganz komischer Typ, ja, der ist so ein älterer, glatzköpfiger Typ, der geschrieben hat, I'm the shooter, hat sich dann festnehmen lassen und hat danach gesagt, ja, ich habe keine Waffe, ich war es nicht, ich habe einfach nur Scheiße gelabert. Ja. So, und der hat selber gesagt, I tried to give the shooter some time. Also, warum sollte dieser Mann bestrebt daran sein, dem Scharfschütze Zeit zu geben, sich vom Ort zu entfernen? Und wenn es da also nicht eine Aktion, eine koordiniertere Aktion gegeben hat. So, das kann ich mal sagen. Mehr weiß ich dazu noch nicht. Sollte sich da mehr ergeben. Ich bin sicher in Zukunft, also ich bin sicher, wir wissen es nicht, weil guckt mal beim Attentat auf Donald Trump damals, wo dann der Attentäter erschossen worden ist. Habt ihr seitdem noch irgendetwas gehört? Irgendwie ein Wille der Behörden, da mehr kenntlich zu machen? Wer steckte da eigentlich dahinter? Weil klar ist doch, dieser Typ wäre niemals auf das Grundstück gekommen, niemals mit der Leiter aufs Dach gekommen. Die Scharfschützen hätten den sofort platt gemacht. Aber wie hat er es geschafft aufs Gelände mit einer Langwaffe um seine Schulter gehängt? Alle Fragen über Fragen, die bis heute nicht beantwortet sind. Deswegen, ja.
Also ich habe nur mitbekommen, dass der Prozess gegen den, der Trump versucht hat zu erschießen, vor kurzem gestartet ist. Und das ist halt krass, daran zu denken, ist, was, wenn Trump gestorben wäre, dann würde jetzt jeder diesen Prozess wahrscheinlich verfolgen. Aber ja, das ist wieder eine ganz andere Sache. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur mitbekommen, dass der Schütze ein 22-Jähriger angeblich sein soll, der seine politischen Kommentare nicht gut fand. Wie gesagt, ob es da Ungereimheiten gibt oder nicht,
das muss man... Der mit einem Transsexuellen zusammen gewesen sein soll und so weiter, bla bla bla. Deswegen sagt man ja so, Antifa-Umfeld... Ich kann dazu noch gar nichts sagen, weil es ist für mich alles noch sehr vage.
Das müssten wir dann separat ausarbeiten, wenn wir dann einen Podcast so machen wollen würden. Lass uns jetzt nochmal kurz auf die Trauerfeier eingehen. Da gab es nämlich diesen Clip von Trump und Musk. Ich habe mir den ganzen Clip angeschaut. Es sah für mich so aus, weil links daneben saß ja noch Dana White. Es war ein sehr kurzes Gespräch und wir wissen ja, die hatten zuletzt extrem viel Drama online. Für mich sah es so aus, als wäre Trump sehr confident, sehr abweisend gewesen und hat immer mal wieder auch mit Dana White geredet, während Musk da war, um mit ihm zu reden. Aber es gab wohl Lippenleser, die das versucht haben, so abzulesen, was er da gesagt hat. Und es soll wohl sehr freundlich gewesen sein. Trump hat wohl gesagt, how are you doing? Let's try and work out how to get back on track. I missed you. Am Ende hat, ich glaube, Trump ihn dann aber so Tschüss gesagt, so quasi Hand ausgestreckt, gesagt, hey, okay, danke, dass du da warst. Und Musk ist dann aufgestanden und gegangen.
Ich meine, ich finde es gut, wenn die sich wieder verstehen, grundsätzlich, aber das finde ich bei allen Leuten. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem hilft, wenn die sich auf der großen Bühne platt machen. Natürlich muss ich das aber ganz kritisch auch hinterfragen. Und ich war ja vor der Wahl wirklich pro Trump, auch kurz nach der Wahl noch, aber mit Verhinderung seines großen Wahlversprechens, die Epstein-Akten zu releasen. Er hat es zwar nicht so in ganz krassester Rekordzeit, 3 Tage nach der Wahl, wie ein Friedrich Merz seine größten Wahlversprechen gebrochen, also keine Neuverschuldung für Deutschland, um es dann mit der größten Neuverschuldung in der deutschen Geschichte zu machen, aber er hat schon ganz klar damit geworben, immer wieder, ich habe ein reines Gewissen, ich werde die Epstein-Akten releasen, ich werde sie releasen und dann plötzlich, nein, ich will davon nichts mehr wissen und na, gar nichts, ja? Und dann seine eigenen Anhänger beleidigt. Das wäre alles nur Verschwörung. Also er hat selber ja immer mitgemacht und hat gesagt, das ist ganz furchtbar, was da passiert ist. Er kannte Epstein, er wusste, was abging, widerlich, um dann zu sagen, das hat nichts mit nichts zu tun. Nein, das ist alles nur eine große Verschwörungstheorie. Ich verstehe überhaupt nicht, was die Leute dann noch wollen. Und da sieht man schon, er ist complicit und das hat der Elon Musk auch gesagt, dass er in den Akten drin steht. Dann tun die Republikaner grundsätzlich dagegen voten für eine Veröffentlichung der Akten und jetzt bleiben sie weiterhin unter Verschluss. Das zeigt mir die komplette US-Politik, aber das sollte niemanden verwundern. Ist einfach ein Korruptionspool, das es kracht.
Ja. Also Freunde, ich würde sagen, das war's vom Podcast. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr das Ganze seht, was ihr noch für verrückte Meinungen zum Tod von Charlie Kirk gesehen habt und ob ihr das gut findet, dass wir das so transparent einmal aufgearbeitet haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ciao.
Macht's gut, ciao, ciao.